Wir sind in 1. Samuel, Kapitel 18, und wir werden uns da annabeln, so mittendrin, und werden versuchen, Kapitel 19, 20, 21, 22, 23, nicht, das machen wir nächste Woche. Ja? Habt ihr euer Bibeln dabei? Sonst bittet. Also gerade die Gäste, die... Haben wir noch Bibeln da? Wenn jemand eine Bibel hat, er möge bitte die Hand heben. Ihr bekommt eins für die Dauer des Gottesdienstes. Und wenn ihr keins zu Hause habt, dann schenken wir euch gerne eins. David und Jonathan. Wir haben bereits schon gesehen, aber werden das eigentlich über lange Zeit sehen, wie gehorsam David ist, wie er sich Gott fügt, wie aufrichtig und ehrlich ist ein Mann nach Gottes Herz. Wie demütig er ist. Und dennoch leidet. Viele Jahre wird David leiden. Und in sein Leiden wird er viel Freude haben. Mittendrin wird er die Frau seines Lebens kennenlernen. Die schönste. Es wird Phasen geben, die er mit Samuel verbringt und den Priestern, die für ihn sicherlich wie Oasen sind, wie Elim mittendrin in der Wüste. Es gibt eine Gemeindebewegung, die nennt sich Elim. Ich finde das ein schöner Name für eine Gemeinde. Wir sollten als Gemeinde ein Elim sein, denn Gott ist ein Elim für uns, mittendrin in der Wüste des Lebens. Sind die Palme und das frische Wasser, den Brunnen, den Rasen drumherum, die schöne Kokosnüsse, die wir nicht klauen brauchen. Aber das größte Teil Davids Leben, gerade am Anfang, ist schwer und er ist jung. Ist ein junger Mann. Er ist ein junger Erwachsener. Losgegangen ist es, da war er Teenie. Der Kleinste in der Familie, der vergessen wurde. Er war so jung, dass man eigentlich gar nicht mit ihm rechnen konnte. Da ist es schon losgegangen. David wird leiden. Monate, Jahre lang wird er von Saul gejagt. Saul und seine Armee. Saul wird vor nichts Halt machen. Er wird alles an Mittel, das er findet, sogar seine eigenen Kinder, dazu gebrauchen, David zu töten. Da sehen wir David. Der demütige, gejagte David spricht und manche übersetzen das, als David sagt, ich fühle mich wie einen Hund. Hunde bei uns, eigentlich, das ist nicht überall so, dass sie dann morgens spazieren geführt werden und wenn sie mal einen Pups machen, dass ihr Hintern dann abgeputzt wird. Und das aufgehoben in eine Plastiktüte und dann in den Müll und nach Hause. Und dann kriegen sie, so eine gute Nahrung, dass man das mit Corned Beef verwechseln kann, vom Geruch her sogar. So lecker ist das. Sie haben wirklich ein tolles Leben. Bei Hunden in der Bibel ist es nicht so. Auch in der dritten Welt, wenn du heute hingehst, siehst du das. Hunde werden gejagt. Die werden mit Steine beworfen. Und mit Knüppeln geschlagen, geht und schaut, das ist so. Die Hunde bei uns haben's gut. Die Hunde bei uns haben's besser als manche Kinder in der dritten Welt. Wenn David sagt, wie ein Hund, meint er, Saul jagt mich, er beschmeißt mich mit Steine, ne, er schlägt mich einen Knüppel, er legt mir einen Knüppel zwischen die Beine, er will mich fertig machen. Und er sagt, nein, nicht ein Hund, das ist viel schlimmer, Herr, wie ein Floh auf den Rücken eines Hundes. Wer bin ich, Gott? Was ist mit meinem Leben los? Ich bin dir gehorsam. Ich lege mein Leben hin als lebendiges Opfer nach Römer 12 und ich werde geplagt. Das sind doch die Psalmen, oder haben wir sie gelesen? Die sind gut. Wahnsinn, das ist wahre Anbetung, wenn du solche Klagelieder singen kannst. Ne? Wir haben die Klagelieder und wir haben die Psalmen und das sind Lieder, Geschwister. Das ist Vertrauen. Wenn ich Gott von meinem Leid singen kann. Ist es sachlich, objektiv? Ist es Anbetung im Geist? Es hat Inhalt. Und Jörg sagte vorhin, ja, ein Lied, das man vielleicht heute nicht mehr singt. Das haben unsere Vorväter gesungen. Diese Lieder fehlen uns. Ich sage es nicht, weil ich einer eurer Vorväter bin. Ich sage euch, und ich glaube, dass ihr das auch spürt und merkt, ne? Das ist nicht unbedingt alles so fürs Gefühl, ne? Wie manche Anbetungslieder, die dazu gehören und unbedingt wichtig sind. Da ist solch eine Substanz da, da haben wir es schwerer, ne? Mit den Händen, oder? David hat seine Klagelieder gesungen. Wenn ich leide und Gott anbete, heißt das, ich leide und vertraue meinem Herrn, ich lasse nicht los, ich bleibe dran. Und Jesus ging es nicht anders. Nee, Gottes eigener Sohn. Hier wird David vorbereitet als König. Er macht ganze Sache. Er legt sein Leben hin als lebendiges Opfer. Okay. Und leidet, er wird geschliffen. Warum? David wird König. Er ist schon gesalbt, es ist ihm schon gesagt worden. Gott hat seine Hand auf Davids Leben. Aber es gibt einen Prozess, den David durchmachen muss, um dorthin zu kommen, wo Gott ihn haben will. Und dir und mir, wenn du ein Ganzer bist oder eine Ganze, eine Frau, die Gott von ganzem Herzen sucht, eine Frau, die es ernst nimmt, wo das Christsein ist nicht eine Sache von Sonntagvormittags. Nee, das ist alles, mein ganzes Leben lege ich dir hier aus Opfer, wie Abraham Isaak dahingelegt hat. So komme ich her und vertraue dir. Mach mit mir, was du willst. Das wird schon gut sein, denn du bist gut. Und das ist Anbetung. Das ist der Unterschied zwischen Anbetung und Lobpreis. Lobpreis ist okay. Lobpreis kostet aber keinen Preis. Anbetung kostet einen Preis. Anbetung ist eins höher als Lobpreis. Mach mit mir, was du willst, denn du bist gut, egal wie es mir geht. Ich weiß, das ist eine Reife in der Anbetung. Egal wie es mir geht, Herr, ich weiß, du bist gut. Du musst nicht gut zu mir sein, meiner Empfindung nach. Er ist ja immer gut zu uns. Aber mein Maßstäben nach, davon, mein Empfinden, soll ich das zum Maßstab machen für den Gott, der Herrn, der Himmel und Erde? Meine Empfindung, meinen kleinen Pups hören und meine verwirrten Gefühle als Maßstab und zu messen, ob Gott ist oder nicht und ob Gott gut ist oder nicht. Wie komme ich dazu? Was ist das für eine Anmaßung? Geschwister, Gott ist gut. Gott ist durch und durch gut. Er ist süß wie Honig, mittendrin in den bitteren Dingen des Lebens. Und du wirst erst merken, wie süß der ist. Süßer als Honig aus dem Fels. Wenn du in der Bitterkeit bist, wenn die Bitterkeit in dir ist, wenn die Bitterkeit um dich herum ist, dann weißt du, was Honig ist. Wenn du aber nur ständig eingeschmalzt bist mit all den Süßen, das ist zum Kotzen manchmal, was man so hört aus dem Munde von Christen. Das ist nur eine Seite. Es gibt zwei Seiten dazu. Die Balance, es muss stimmen. So wurde auch Christus, obwohl er ohne Sünde war, unser König, wurde vorbereitet auf seinen Dienst. Nach seiner Taufe, das ist die Hingabe, oder? Ich will dir ganz gehören, mein altes Ich im Grab. Ich will dir, der Himmel öffnet sich und Wahnsinn. So eine Anbetung möchte ich machen. Oder? Und von Himmel kommt eine Stimme. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und die Engel fangen an zu tanzen. Ne? Und alle staunen über Jesus. Das möchte ich. Das ist cool. So eine Botschaft, die hörst du überall. Die hörst du auch hier, aber nicht nur. Du hörst sie woanders, weil es zieht. Du kannst die Kollekte gleich erkennen. In der Kollekte siehst du das, ob Leute sich freuen, ne, über dem, was gesagt wird. Oder ne, wir müssen das rauskitzeln, die Knete. Ne? Jesus spricht ganz, es gibt Pastoren, die es machen. Jesus sagt das, Paulus sagt es. Ihr eigener Bauch ist ihr Herr. Sie wollen die Gemeinde melken, benutzen. Gott ist nicht so. Gott ist so, wie er ist. Nehm ihn oder lass es. Kehre ihn den Rücken, geh. Du bist frei, ihn zu nehmen. Ich liebe ihn, wie er ist. Ich möchte kein schmalziger Gott haben. Manchmal ist es wirklich zum Kotzen, wie Menschen Gott darstellen mit ihren Philosophien und moderne Theologie. Gott, oh, da ist Substanz, da ist Charakter, da ist Reinheit, Integrität, Weisheit. Da ist eine Tiefe, die findest du nicht woanders mit anderen Göttern oder von Menschen gemachten, christlichen Göttern, die Gott ähnlich sind. Und wie David leiden wird, weil er zum König wird, leidet Jesus. Weil er zu unser König wird. Er muss vorbereitet werden aufs Kreuz. Die Kreuzigung und die Auferstehung. Und Gott schleift ihn. Dieser Gott, aber dieser Mensch. Jesus war ganz Mensch. Und nach seiner Taufe, wo schickt ihn Gott hin? Ja? Nach Toronto zum Airport-Gemeinde? Nach Hawaii mit Wycliffe? Nach Honolulu mit irgendeinem Sozialdienst? Oder eine wohlhabende Gemeinde? Er ist ja schließlich sehr begabt. Er kann jetzt, hat jetzt die Möglichkeit zu verkündigen. Er kann was weitergeben. Ist ja schließlich der Sohn Gottes. So viel Weisheit. So viel Erkenntnis. Als kleiner Junge wusste man, als alle Pharisäer zusammen, die haben gestaunt. Die haben gestaunt. Die konnten das nicht glauben, was sie da hörten. Nee. Auch Jesus wurde geschliffen. Also wenn du weise bist und gesalbt und gesegnet, gut sein, preis den Herrn. Geschliffen werden wir auch. Und wenn Jesus geschliffen wurde, muss ich geschliffen werden. Und nicht nur Jesus. In der Wüste, sondern er wird angegriffen von Satan. Gott schickt ihn in der Wüste, damit angegriffen. Jörg hatte gesagt, wir müssen die Parallelen zwischen David, der König der Juden, heißt er, und Christus, der König der Juden und Heiden. Der König, Halle, da gibt es Parallelen, Geschwister. Unheimlich viele. Und hier sehen wir sie. David wird angegriffen von den Widersacher, das ist Saul und seine ganze Armee. Das sind die Mächte der Finsternis. Mit allen Mitteln. wie Jesus versucht wurde in der Wüste nach seiner Taufe. Genauso. Und was, das werden wir heute Morgen noch lesen. Was passiert, als David Gott anbetet und versucht, sein Freund? Und er beweist, dass er ein Freund ist. Er sagt das nicht nur, während er ihm Anbetungslieder singt, damit er herauskommt aus seiner Besessenheit. Was passiert? Was tut der Widersacher Davids? Und Gott setzt ihn ständig diesen Widersacher aus. Wir kennen an zwei Stellen, dass Saul versucht, David ans Holz zu nageln. Ist das nicht interessant? Werden wir gleich lesen. Wie Christus am Holz genagelt wurde von den Widersachern. Und Saul ist so ein toller Typ, er hat sogar versucht, sein eigener Sohn Jonathan ans Holz zu nageln. Wir kommen aber noch auf ihn zu sprechen. Nur damit wir sehen, die Parallele zu David, damit wir verstehen heute Morgen, ich, vor allen Dingen ich zuerst und dann auch du. Dass das nicht nur Alte Testament ist, sondern Neue Testament. Und wer versucht zu sagen, alles Alte Testament, das mit dem Leiden des Alten Testament. Christus ist schon da gewesen. Und wir brauchen nicht mehr zu leiden, denn er hat für uns gelitten. Piep, 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 wir haben uns alle lieb. Lass mal nochmal die Kollekte rumgehen. Nein. Nein. Wir müssen nicht mehr für unsere Leide sein. Wenn eine Sünde leiden. Aber wir leiden wie Paulus und mit Paulus um die Sache Christi. Und wer steht denn da der Sache Christi im Weg? Ich sag dir, ich habe es erkannt. Ich. Und deswegen muss ich leiden. Deswegen muss ich geschliffen werden und verändern. Ich stehe Jesus im Weg. Ständig. Mit meinen Gedanken, mit meinen Maßstäben, mit meinen Vorstellungen, mit meinen Philosophien, mit meinen Wünschen bin ich ständig im Weg. Und dennoch, und das finde ich so toll. Und wenn er es mit mir macht, kann er das 10-mal mit dir machen. Dennoch erreicht er sein Ziel in und durch mich. Das ist nicht wunderbar? Das ist heftig. Aber Petrus erlebt es auch, damit ihr seht. Lukas 22, bevor wir loslegen. Lukas 22. Wir fliegen wirklich durch diese Kapitel und gucken uns nur ein paar Dinge an. Kapitel 22 von Lukas und Vers 31. Petrus hat ein Problem. Übereinschätzung, persönliches. Er ist nicht wie du und ich bescheiden, verstehst du, und nüchtern. Er überschätzt sich. Es gibt solche Menschen, nicht in der Gemeinde heute Morgen, aber es soll sowas geben. Ich habe schon mal davon gehört. Herr, weißt du was? Du bist wirklich so gesegnet und so glücklich, mein Herr. Du solltest dich wirklich als sehr bevorteilt sehen, dass du solch ein Kind hast, wie ich es bin. So begabt, so treu, so stark, so liebevoll. Petrus und ich, wir schützen dich schon, Herr. Du bist lieb, aber bist schwach. Und deswegen brauchst du uns, dass wir dich schützen. Das ist das, was Petrus denkt. Das sind seine Gedanken. Und hier steht Simon, Simon, Vers 31 von Kapitel 22. Petrus, Petrus, wo bist du in deine Gedanken? Das ist sein alter Name, Simon. Ich meine deinen alten Mensch, Petrus. Ich weiß, du bist ein feiner Kerl, du bist mein Jünger. Du gehörst zur Familie. Aber da in dir ist noch der alte Simon, Simon. Mein Vater, als er mit mir böse war früher, da hat er nur geschrien einmal, Peter! Aber meine Mama sagte immer, Peter, Peter. Das war mir lieber. Und so ist Gott. Der ist stark, aber so barmherzig, so liebevoll. Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Sieben, einmal heißt mit einer Siebe und sieben gibt es auch eine Nummer. Ne? Schreibt man gleich in Deutsch? Ja, ist da was dazugelernt. Und sieben ist der Zahl der Vollkommenheit. Schön, ne? Er will ihm sieben, um eine Sieben aus ihm zu machen. Ich aber habe den Teufel gesagt, niemals! Oder? Habe ich eine andere Übersetzung. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Siehst du, wenn Davids Glaube aufhört als König von Israel, was nützt er das dem ganzen Land? Nix. Kannst eine Tüte packen und wegschmeißen. Ich aber habe... Weißt du was? Er sagt nicht, ich hol dich aus dem Tal, zeig mir Psalm 23 mit dieser Übersetzung, dann verbrenne ich die Bibel. Ich gehe mit dir. Und das ist süß, das sage ich euch. Mittendrin in der Einsamkeit, die Bitterkeit des Lebens dort draußen in diese eiskalte, schwere Welt. Erlebe ich Gott als süß und mittendrin in der Not, Mann, Gott ist so gut. Am liebsten würde ich ein Buch schreiben über die Güte Gottes in meinen bitteren Tagen. Ich habe aber für dich gebetet, dass mein Glaube nicht aufhören. Und wenn du dereinst dich bekehrst, oh Mann, Petrus, du glaubst, du bist geistgetauscht, geisterfüllt, Feuertaufe, alles hast du, du bist gut drauf, Alter. Petrus, bekehr dich. Ja, zurück zu Wurzeln. Ja, das ist das, was hier steht. Er aber sprach zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er hätte eigentlich sagen müssen, ich bin breit. Er aber sprach, Petrus, ich sage dir, Petrus, du bist wahnsinnig geworden. Das sind Gefühle und wir werden sie heute Morgen sehen, wenn ich mich beeile. Aber der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Seht ihr, was wir meinen, was wir sind, was David gemeint. Und wir sehen auf seiner Reisen, hat er zwar eine schöne Frau, aber später, Frauen waren doch seine Probleme. Ne? Die Frauen haben überall zugejubelt. Ne? Die haben gesagt, Saul 1000, David 10.000 und die tanzen überall in den Dörfern, als er durchging. So wie Ben Hur oder 10 Gebote oder diese Filme, die wir sehen, von dem jüdischen Volk aus die Krieger zurückkehren, ne? die überlebt haben, kriegen den Lob, die gestorben sind. Ne? Wer denkt an sie? Aber 10.000 Frauen, Sigi, würdest du das verkraften? Arme Annette, 10.000, ne, mit Tamburin und oh, jung und reif und überreif. Alt werden Frauen nie, die werden nur überreif. So, die Sache mit Saul wird schlimmer. Und je schlimmer es mit Saul wird, je mehr muss David leiden, dann Saul ist sein Zuchtmeister. David wird gezüchtet, wie Petrus gesiebt wird. Okay? Und wie gesagt, er treibt es weiter. Und wir lesen, es steht zweimal, nur weil ich das zitierte, im 18 und Vers 10. Und Saul hatte einen Spieß in der Hand und zückte den Spieß und dachte, ich will David an die Wand spießen, David aber wich ihm zweimal aus. Zweimal. Und wie gesagt, wir werden es noch lesen, er tat es auch mit Jonathan. Saul, den Widersacher, ist es egal, was kostet. Der ist besessen. Der geht über Leichen. Der kennt keine Verwandten. Genauso wie Saul. Kannte seine eigene Kinder. Er kennt es nicht. Glaub ja nicht, du kannst dir nicht vorstellen, wie böse Satan ist. Es übersteigt dein Vermögen. Du bist nicht finster genug drauf. Egal, wo du herkommst, auch wenn du Grufti bist, das packst du nicht. Der Teufel ist so finster und so schlimm, das ist ein Mörder. Und Gott ist so gut, das ist wie der Unterschied Osten und Westen. Wie weit ist das? Osten von Westen, das steht in dem Psalm. Wie weit ist das Osten von Westen? Unendlich. Wenn man eine direkte Linie nimmt, ist es unendlich. Gott ist unendlich anders als der Teufel. Du kannst ihn nicht vergleichen. Du kannst es versuchen, aber das wird dein Vermögen zu denken, zu fassen, bei Weitem übersteigen. Vers 17. Hier nimmt, wie gesagt, der Widersacher alles. Alles, was er hat. Ein Ziel hat er, zu töten. Und ich sag's dir, junger Mann, vergiss es nicht. Der Teufel will dich töten. Ich halte es nicht für weiser, mit jemandem zu spielen, der mich töten will. Und Saul sprach zu David, siehe, meine älteste Tochter Merab will ich dir zu Frau geben. Sei nur ein tapferer Mann und führe des Herrn Kriege. Das war Vers 17 von Kapitel 18. Denn Saul dachte, meine Hand soll nicht gegen ihn sein, sondern die Hand der Philister. David aber antwortete Saul, wer bin ich? Seht ihr die Demut? David ist nicht Jesus. Er ist ein Vorläufer. Wir sehen das Gute in David. David ist auch ein Ehebrecher und Mörder. Dürfen wir alles nicht vergessen. Wir haben hier sozusagen ein Spiegel. Matt, voller Brüche, Risse drin. Hast du schon mal hineingeguckt in einen Spiegel mit einem Riss? Da denke ich, so hässlich siehst du doch eigentlich nicht aus. David ist ein Spiegel mit einem Riss drin. Da sind Stellen dran. Das ist matt. Du kannst Christus nicht sehen, wie es ist. Aber es spiegelt etwas, was kommen wird, das vollkommene Christus. David ist aber. In sein Herz sagt der Gott, du kennst doch mein Herz. Ich will doch demütig sein. Ne? Meine Gesinnung, die kennst du doch. Ich bin doch ein offenes Buch vor dir. Das ist das, was Gott will. Mir will er gar nicht von dir Aufrichtigkeit. Denn den Aufrichtigen lässt Gott es gelingen. Wenn du Probleme hast, sei aufrichtig und Gott wird es dir gelingen lassen. David aber antwortet, Saul, wer bin ich und was ist meine Sippe? Zigeuner sind wir. Das Geschlecht meines Vaters in Israel, dass ich des Königs Schwiegersohn werden soll. Bill Gates, wenn er kommt und sagt, ich möchte gern die Lea haben, werde ich Ihnen das vorlesen. Für seinen Sohn meine ich jetzt nicht, für sich selbst. Wenn er sie für sich selbst haben will, dann würde ich nichts vorlesen, da würde ich was vorhalten. Und Saul sagte sich, ich will sie ihm geben, damit sie ihm zum Fallstrick wird und die Hände der Philister gegen ihn sind. Und Saul sprach zu David, heute in 2 Jahren kannst du mein Schwiegersohn werden. Und Saul gebot seinen Großen, redet mit David heimlich und spricht. Weichkneten. Kennen Sie das? Wir wissen, etwas ist nicht gut. Ein Einjoch kann ich nicht, das geht nicht, ich bin gläubig. Aber da kommt der eine und der andere und macht doch komm, ne? Oder es kann auch etwas ganz anderes, muss nicht eine Beziehung sein. So schlimm ist das doch nicht. Saul meint es gut, David, eigentlich ist er nicht dein Feind. Jonathan wird auch versuchen, ihm das zu erklären, obwohl Jonathans Davids bester Freund ist. Papa sagt's mir immer, wenn er dich umbringen werden wollen würde, dann würde er mir das sagen. Das würde ich wissen. Ich kenne meinen Papa, ich bin ihm ganz nah. Frühstücke mit ihm jeden Tag, spielen Fußball zusammen. So was würde er nie machen. Sagt Jonathan später zu dem David. Hier wird er bearbeitet. Einerseits müssen wir sehen, das ist der Widersacher typisch, er tarnt sich wie ein Engel, wie ein Lamm, okay? Was tut hier? Hey, hier ist der gute Saul, der gibt alles. So viel Vertrauen zu David, er gibt ihm das Beste, was er hat, seine eigene Tochter. Einerseits stellt er sich als Engel des Lichtes dar, der liebe Schwiegerpapa jetzt nun, Saul. Und andererseits lesen wir in Kapitel 19, seht ihr, so kommen wir schnell durch. Saul aber redete mit seinem Sohn Jonathan und mit allen seinen Großen davon, dass er David töten wolle. Oh Mann, da ist eine Schale, die ist angenehm, innen drin ist der Teufel. Was sagt Jesus? Ihr Pharisäer, ihr seid wie? Weißgetünchte Gräber. Draußen weiß, hol, heilig, fromm, innen drin voller stinkige Würmer. Genau das ist, sehen wir hier, das ist Saul. Saul ist ein religiöser Heuchler. Wenn er zu Zeiten Jesu gelebt hätte, wäre er einer der ersten Pharisäer gewesen. Dann er hätte das drauf. Ne? Und sagte es ihm weiter und sprach, mein Vater Saul, entschuldige, ich habe einen Sprung gemacht, aber Jonathan, B von Vers 1, aber Jonathan, Sauls Sohn, hatte David sehr lieb und sagte es ihm weiter und sprach, mein Vater Saul trachtet danach, dich zu töten. Nun so hüte dich morgen früh und verstecke dich und bleibe verborgen. So versteckt sich der David. Später ist er wieder, Saul hat sich mal wieder beruhigt. Denn Saul hat Ausbrüche von Zorn. Je Zorn. Es ist aber nicht nur das, sondern Saul hat eine Krankheit. Er ist jetzt durch sein falsches Verhalten, durch dem, dass er weiß, was gut ist, tut es aber nicht, tut das Falsche, immer ständig entscheidet für das Verkehrte, ist er durch sein Tun, durch sein Handeln, hat er sich selber, hat seine Seele krank gemacht. Er hat ein gespaltenes Charakter. Es gibt da ein Wort, helft mir. Schizophren. Es gibt noch ein Wort, das ist egal, es fällt mir irgendwann ein. Er ist unberechenbar. Du kannst Saul nicht vertrauen. Und David spürt das und deswegen wehrt er sich. Aber Saul beruhigt dich das und dann, naja, wie wir Menschen sind, na, vielleicht ist er okay. Und dann lesen wir im Vers 9, aber der böse Geist von dem Herrn kam über Saul und Saul, darüber haben wir geredet letzte Woche, wenn ihr da irgendwie zu dieser Frage, ein böser Geist kam von Gott, darauf sind wir eingegangen letzte Woche. Und Saul saß in sein Hause und hatte seinen Spieß in der Hand, David aber spielte mit der Hand auf den Seiten und Saul trachtete danach, David mit dem Spieß an die Wand zu spießen. Er aber wich aus dem aus vor Saul, und der Spieß fuhr in die Wand. David aber floh und entrann in jener Nacht. In jeder Nacht sandte Saul Boten zu Davids Haus, um ihm zu bewachen, um ihm am Morgen zu töten. Doch Michal, Davids Frau, sagte es ihren Mann und sprach: Wirst du nicht diese Nacht dein Leben retten, so musst du morgen sterben. Wir haben einiges übersprungen. Kapitel 18 wird uns gesagt, dass David dann schlussendlich doch sagt, obwohl er sich für unwürdig hält, wird er so bearbeitet, dass er Michal annimmt als Frau. Er bezahlt den Dauri, den Preis für Michal. Wenn ihr wissen wollt, welch der Preis ist, liest mal Kapitel 18. Ich will es heute Morgen nicht zum Thema machen, es ist zu unangenehm. 200 vor heute, jetzt habe ich mich verführen lassen. Und Michal lässt ihn aus dem Fenster heraus. Michal ist noch wohlgesinnt ihren Mann gegenüber. Und da flieht denn der David, nachdem Michal ihm befreit hat. Kapitel 20. David aber floh von Naioth in Rama und kam und redete von Jonathan. Was habe ich vor Jonathan? Was habe ich getan? David versteht die Situation nicht. Ich bin doch ein Freund deines Vaters, ich tue ihm gut. Und er will mich umbringen. Er hat mir seine Tochter gegeben. Ich denke, er will sie mit mir versöhnen. Und jetzt versucht er im Nachhinein, nachdem er mir das Beste gibt, oder hat er mich verführt, dieser Verführer? Nachdem er mir das Beste gibt, versucht er mir, das Leben zu nehmen. Er ist paranoid. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Ist doch dasselbe, oder?
Nee.
Verfolgungswahn gehört auch dazu. Ich war paranoid, bis ich Jesus kennengelernt habe und mir all meine Schuld vergeben hat. Seitdem bin ich keins mehr. Ich habe mich in der Hose gemacht, nur durch die Gegenwart eines Polizisten. Ich habe gezittert, weil ich so viel Scheiße gebaut hatte. Heute ist das alles weg. Ich habe keine Angst vor. Der Polizist ist mein Freund und Helfer, auch wenn er es nicht will. Ich habe eine freundliche Beziehung zu Polizisten. Die waren meine Erzfeinde. Die waren eine Bedrohung für mich. Warum? Weil ich vieles falsch gemacht hatte. Heute ist alles unter dem Blut Jesu. Warum sollte ich Angst vor dem Polizisten haben? Ich habe doch nichts falsch gemacht. Wo waren wir? Mittendrin in Vers. David aber floh von Naioth in Rama und kam und redete vor Jonathan: Was habe ich getan? Was ist meine Schuld? Was habe ich gesündigt vor deinem Vater, dass er mir nach dem Leben trachtet? David, genauso wie es dir ergehen wird, wenn du von Saul gejagt wirst, vom Widersacher gejagt wirst, wenn du in die Wüste bist, wirst du nicht wissen und verstehen, warum. Aber sei ruhig. Gott ist da, er ist bei dir, er ist mit dir. Er meint's gut. Am Ende kommt etwas Gutes dabei raus. David, hab doch ein bisschen Geduld. Er aber sprach zu ihm: Das sei ferner. Du sollst nicht sterben. Siehe, mein Vater tut nichts, weder Großes noch Kleines, ohne es mir kundzutun. Jonathan weiß, dass sein Vater ein linker Hund ist. Aber bisher hat er das immer ausgesprochen und gesagt. Er hat sogar gesagt: Wir wollen töten. Nun aber ist die Tochter da. Nun ist aber Saul gut drauf. Im Moment ist er nicht besessen. Es kommt nicht an der Oberfläche. Unterschwellig, tief im Herzen ist es da. Aber es bricht nicht durch. Es wird nicht offenbar. Aber denkt, ist gut. Es ist nicht gut. Da hat sich nichts verändert. Warum sollte denn mein Vater dies vor mir verbergen? Es ist nicht so. Ich kenne meinen Vater. Kennst du das so in Beziehung? Ich lege meine Hand für ins Feuer
Und am Ende, du kannst sie. Verflucht ist der Mensch, der auf Menschen vertraut. Gesegnet ist der Mensch, der Gott vertraut.
Das mit Vertrauen ist eine lange, lange. Gott hat nie verlangt, nicht von uns, dass wir wie blöde, naive Kinder durch die Welt dackeln und glauben, alle Menschen sind gut. Prüfet alles, steht in der Bibel. Jesus sagt, an die Früchte werdet ihr sie erkennen. David sieht die Frucht. Jonathan ist da zu Hause. Er hängt so nah bei Saul. Er sieht das nicht. Er ist verwandt. Er ist zu nah dran. Er hat nicht den Abstand, die Sachlichkeit von David. David kann besser prüfen. Es ist oft so in Situationen, oder, dass wir dankbar sind, dass wir eine Schwester hatten, die gesagt hat, mit dem würde ich nicht Schnuckiputz. Das ist nichts, sage ich dir. Bete drüber. Awesome vom Herrn, ich bin so verliebt. Das ist so ein Lieber. Und 5 Jahre später treffen die sich wieder, die beiden Schwestern. Oh, ich danke dir, Kirsten, das war ein guter Rat. Guck mal, wo er ist jetzt. Am Steintor habe ich ihn letzte Woche gesehen. Danke, du hattest ein bisschen Abstand. Ich hing gefühlsmäßig so nah dran und habe die Gefahr nicht erkannt. Da antwortete David und schwor, dein Vater weiß sehr wohl. Ich habe die Frucht geprüft und ein Apfelbaum bringt keine Birnen. Dein Papa ist böse. Dass ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe, darum dachte er, Jonathan soll das nicht wissen. Es könnte ihn bekümmern. Wahrlich, so wahr der Herr lebt und so wahr du lebst. Es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod. Dein Vater ist so bösartig. Ich habe eigentlich, er ist so groß und so mächtig, schon einen Fuß im Grab. So gefährlich ist das. Ich muss Abstand haben. Bitte, Jonathan, sei vorsichtig mit deinem Vater. Und Jonathan will es nicht glauben und sagen, okay, wir legen Vlies. Wir beobachten die Sache. Ich sage dir was, morgen ist Neumondfest, wir machen jetzt einen Sprung, deswegen erzähle ich euch die Geschichte, die da drin hängt, zwischen mittendrin und 20 und Anfang von 21. Da ist ein Fest und Jonathan sagt, guck mal, bleib weg von Fest, wenn du meinst, dass es gefährlich ist. Sollte mein Papa zornig werden, dann weiß ich, dass er das mit dir böse meint. Der ist negativ drauf, er ist nicht positiv. Und wenn er aber nichts sagt, ne, dann weiß ich, ey David, du kannst ja mitkommen und feiern. Und die Geschichte geht so weiter, dass die tatsächlich dann feiern diesen Neumondfest. David wäre ja sonst eigentlich immer dabei gewesen. Aber Jonathan hat zu Saul gesagt, Papa, der David ist in Bethlehem mit seiner Familie. Die feiern da. Er kommt nicht. Ich habe da bin zu weit gegangen, ein bisschen vorgeholt. Aber bevor Jonathan das Saul sagt, Saul sieht, dass er fehlt bei der Fete. Und er denkt sich, na, vielleicht hat David sich auf irgendeine Weise verunreinigt und kommt nicht zu Fest und kommt dann morgen. Also zuerst sagt Saul tatsächlich nichts. Und Jonathan wird sich sicherlich dann bestätigt fühlen in dem Ganzen. Ne? Papa ist ja doch gut, er meint es doch gut, da hat sich was verändert. Ich bete ja schließlich für ihn. Und es kommt jetzt nun zu der Situation wie ab Vers 25. Und der König saß an seinem Platz, wie er gewohnt war, an der Wand. Seht ihr, wer sitzt? Saul, Menschen, die ein schlechtes Gewissen haben, sitzen immer an der Wand. Die trauen keiner. Die können das nicht haben, wenn jemand hinter ihnen ist. Na, kennst du das? Ich lache gar nicht so sehr drüber. Es gibt viele Menschen, die sind unsicher. Die können das nicht ab. Ein schlechtes Gewissen. Saul sitzt an der Wand.
Er missbraucht den Vertrauen von anderen und deswegen kann er überhaupt gar kein Mensch vertrauen. Nicht einmal seine eigenen Kinder, Michael und Jonathan. Er vertraut die nicht. Er sagt später zu Jonathan sogar, du Sohn einer Hure. Er vertraut weder Michael noch Jonathan. Und der König saß an seinem Platz, wie er gewohnt war, an der Wand und Jonathan saß gegenüber. Abner aber setzte sich an die Seite Sauls, Davids Platz aber war leer. Und Saul sagte an diesen Tagen nichts, denn er dachte, wie gesagt, es ist ihm etwas widerfahren, sodass er nicht rein ist. Am anderen Tag aber nach dem Neumond, als Davids Platz leer blieb, sprach Saul zu seinem Sohn Jonathan, warum ist der Sohn Isais nicht zu Tisch gekommen, weder gestern noch heute? Jonathan antwortete Saul, er bat mich sehr, dass er nach Bethlehem gehen dürfte. Und sprach, lass mich hingehen, denn unser Geschlecht hat zu opfern in der Stadt und mein Bruder hat's mir selbst geboten. Habe ich nun Gnade vor deinen Augen gefunden, so lass mich hingehen und meinen Bruder sehen. Darum ist er nicht zum Tisch des Königs gekommen. Da entbrannte der Zorn Sauls über Jonathan und er sprach zu ihm, du Sohn einer ehrlosen Mutter. Ich weiß sehr wohl, dass du dem Sohn Isais erkoren hast, die dir und deine Mutter dich geboren hat, zu Schande. Denn solange der Sohn Isais lebt auf Erden, wirst du auch dein Königtum nicht bestehen. Du wirst nicht erben, David wird es dir nehmen. So sende nun hin und lass ihn herholen zu mir, denn er ist ein Kind des Todes. Das heißt, er ist schon tot. Jonathan antwortete seinen Vater Saul und sprach zu ihm, warum soll er sterben? Was hat er getan? Da zückte Saul den Spieß nach ihm. Du kannst nicht rechten mit Menschen, die sich ganz bewusst für das Böse entschieden haben, willentlich für das Böse und das durchzuziehen. Du kannst nicht rechten. Das ist gefährlich. Du sollst keine Perlen vor den Schweinen werfen. Steht im Neuen Testament. Es gibt Grenzen. Da zückte Saul den Spieß nach ihm, um ihn zu durchbohren. Da merkte Jonathan, dass es bei seinem Vater fest beschlossen war, David zu töten. Also, und Vlies gelegt, wer hat recht? Liebe Schwester, wer hat recht? Deine Schwester, die Abstand hat. Bitte, lasst uns doch miteinander. Es erspart so viel. Es erspart so viel. Lass dich nicht gefühlsmäßig hineinziehen in Dinge. Prüfen, prüfet alles. Auch das, was heute Morgen gesagt hat, wird, prüft das. Und danach ist es so, dass Jonathan sich trennen muss von David, beziehungsweise David von Jonathan. Warum? Saul ist so gefährlich. Jetzt geht der David eigene Wege und er verabschiedet sich von Jonathan. Die sind wie ein Herz und eine Seele. Und das bleibt. Ist dir Freundschaft, heißt nicht immer zusammen hocken. Freundschaft ist eine Herzbeziehung, Herzensbeziehung. Ah, ich habe Freunde, die sind so weit weg, die sehe ich einmal im Jahr. Meine Geschwister, leibliche Geschwister, sind sehr gute Freunde. Und sie sind jetzt meine Freunde und ich sehe die gar nicht. Und David wird Monate, ein Jahr unterwegs sein. Jonathan nicht sehen. Sie bleiben aber Freunde. Freunde hast wirklich nicht zusammenhocken und ne, dummes Zeug labern und andere kritisieren. Es heißt nicht Kaffeekränzchen. Jonathan bleibt bei seinem Vater zu Hause, bei den Widersacher Davids. Und David geht weg. Und er ist unterwegs. Und wenn er unterwegs ist, wie vorhin gesagt, braucht er Hilfe. Kapitel 21. Und David machte sich auf und ging seines Wegens. Jonathan aber ging in die Stadt. Ich erzähle euch ein kleines Witz aus der Familie raus, vor Jahren. In die Stadt. Wir sagten zu unseren Kindern, die waren ganz klein und die waren so unschuldig, die kannten nur Bibelgeschichten. Und da saßen zwei oder drei hinten im Auto und Mama, wo fährt Daddy jetzt hin? Wo gehen wir hin. Und Mama sagt, kleine Kinder, in die große Stadt. Und da sagt der eine zu den anderen, hör mal zu, wir fahren nach Ninive. Ist das nicht schön? Unschuldig, oder? Und als David nach Nob kam zum Priester Ahimelech, entsetzte sich Ahimelech, als er David entgegenging und sprach zu ihm, warum kommst du allein und ist kein Mann mit dir? Du, ey, ganz alleine in der Wüste. Wie viele Freunde hatte Jesus mit nach seiner Taufe beim Widersacher in der Wüste? Ist Johannes der Täufer mitgegangen als Seelsorger? Nee. Jesus war ganz alleine. Wer ist hier? Der ist ganz alleine. Es kommen Männer dazu. Und er wird diesen Männern zum Segen werden. Und sie werden auch andere, als Halunken, wie sie alle sind, wie David, werden zum Segen werden für Dörfer. Sie werden gesegnet auf der Jagd. Sie werden gejagt, aber sie werden gesegnet und zum Segen werden. Aber hier ist David bei Ahimelech und er kann seine Augen nicht glauben. David, weißt du, in welcher Gefahr du bist? David sprach zu dem Priester Ahimelech, der König hat mir eine Sache befohlen und sprach zu mir, niemand darf auch nur das Geringste von der Sache wissen. Naja, ja, es stimmt und es stimmt nicht, ne? Oder? Ich finde, das ist Weisheit. Das sind nicht Lügen, das weiß er. Ich will doch nicht erzählen, dass der Saul mich umbringen will. Ich will doch jetzt nicht hier rumlabern über meine Gefahr. Ich weiß gar nicht, wie du mir gegenüber gestimmt bist. Ne? Und weiß auch gar nicht, ob du für oder gegen mich wärst. Und ich bin auf einen ganz besonderen Auftrag, ist er ja auch. Oder? Und ich will nicht darüber reden. Der König und ich, wir wissen das. Er will mich umbringen. Ne? Und das reicht. Ich sag's dir nicht. Ey, das ist auch biblisch. Das ist auch biblisch. Wir sollen anderen nicht Dinge erzählen, die sie nicht verstehen. Gut. Niemand darf auch nur das Geringste von der Sache wissen, in der ich dich gesandt habe und die ich dir befohlen habe. Darum habe ich meine Leute an den und den Ort beschieden. Hast du nun etwas bei der Hand, etwa 5 Brote oder was sonst vorhanden ist, das gib mir in der Hand. Der Priester antwortet David, ich habe kein gewöhnliches Brot bei der Hand, sondern nur heiliges Brot. Nur müssen die Leute sich der Frauen enthalten haben. Sie müssen rein sein, sonst können sie nicht an das Brot, das Gott geweiht worden ist, ran. Sie können das nicht anfassen und nicht essen. Sie müssen mindestens gereinigt sein. David antwortete den Priestern, sicher, Frauen waren uns schon etliche Tage verwehrt. Als ich auszog, war der Leib der Leute nicht unrein, obgleich es nur um ein gewöhnliches Vorhaben ging. Um wie viel mehr werden sie heute am Leibe rein sein? Da gab ihnen der Priester von dem heiligen Brot, weil kein anderes da war, als das Schaubrote, die man von dem Herrn nur hinwegnimmt. Und frisches Brot aufzulegen an dem Tage, an dem das den anderen wegnimmt. Es war aber am selben Tage ein Mann von dem großen Sauls dort, eingeschlossen vor dem Herrn mit Namen Doeg. Ein Edomiter, der über die Hirten Sauls gesetzt war. Und David sprach zu Ahimelech, ist nicht hier bei dir ein Spieß oder ein Schwert? Ich habe mein Schwert und meine Waffen nicht mit mir genommen. Dann die Sache des Königs war eilig. Stimmt, es doch war, Mann ist der Weise. Der Priester sprach, das Schwert des Philisters Goliath, den du im Eichengrund erschlagen hast, das ist hier. In einen Mantel gewickelt, hinter dem Ephod. Willst du, dass so nimm es? Denn es ist kein anderes hier als dies. David sprach seinerseits, gib es nicht, gib es mir. Ich habe das hier gelesen, weil es wichtig ist. Hier hat es mit Gesetzen, jüdischen Gesetzen, Ordnungen Gottes
gottgeweihtes Brot. Später gibt es im Neuen Testament diese Auseinandersetzung. Na? Wisst ihr, was wichtig ist? Wir dienen nicht dem Gesetz, sondern das Gesetz dient uns. Und so ist es richtig ausgelegt. Und deswegen, David wäre gestorben vor Hunger. Was hätte es denn David und Israel genützt, wenn der König gestorben wäre, nur weil er kein heiliges Brot essen dürfte? So hat Ahimelech das Gesetz so ausgelegt, dass es David gestärkt, dass es David gedient hat, das Gesetz. Lasst euch, Paulus schreibt ganz klar, lasst euch nicht zu Knechte des Gesetzes machen. Geht nicht dahin, wo ihr wart, und frisst nicht das, was ihr ausgekotzt habt, das, was euch nicht geholfen hat. Das, was euch nicht dient, das Gesetz soll nicht über uns herrschen, sondern das Gesetz dient uns. Wie dient uns das Gesetz? Es führt uns zum Kreuz. Es überführt uns von unserer Sünde und Unzulänglichkeit. Und hier wird das Gesetz geistlich ausgelegt. Vers 22. In Vers 22 lesen wir darüber, wie Männer sich jetzt um David herum versammeln. David ging von dahin weg und rettete sich in der Höhle Adullam. Als das seine Brüder hörten und das ganze Haus seines Vaters kam, sie zu ihm dahin. Und es sammelten sich bei ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden und verbitterten Herzens waren. Und er wurde ihr Oberster. Und es waren bei ihm etwa 400 Mann. Und David ging von da aus nach Mizpe im Land der Moabiter und sprach zum König Moab: Lass mein Vater und meine Mutter bei euch bleiben, bis ich erfahre, was Gott mit mir tun wird. Ist das nicht schön? Hier wird er gejagt, hier wird er geplagt, hier ist in Lebensgefahr. Was tut David? Sagt Papa, im Moment tut es mir leid. Mama, Geschwister, geht nicht. Du, der Widersacher hängt mir im Nacken. Kann ich nicht. Er kümmert sich um Papa, Mama und seine Geschwister. Sorgt dafür, dass sie sicher sind. Kümmert sich um diese 400 Männer. Und er brachte sie vor dem König von Moab, und sie blieben bei ihm, solange David auf der Bergfeste war. Aber der Prophet Gad sprach zu David: Bleib nicht auf der Bergfeste, sondern geh hin ins Land Juda. Da ging David weg und kam nach Jahr-Heret. Jetzt seht ihr, wie David gejagt wird, wie ein Hund durch die Wüste. Er ist nur unterwegs. Er leidet Hunger und Durst und ist ständig unter Bedrohung. Später lesen wir in der zweiten Hälfte von Kapitel 20, wie Saul davon hört, dass die Priester David zu essen gegeben haben. Im Neuen Testament sagt es: Wenn dein Feind Hunger hat, was soll ich tun mit meinem Feind? Ihm speisen. Hier erfährt Saul, was die Priester Gutes an David getan hat, und sie bringen ihn um. Was heißt eigentlich, Sauls Armee weigert sich. Die weigern sich, alle die Priester zu töten. Saul, das geht zu weit mit dir. Du bist von allen guten Geistern, von guten Geistern verlassen. Du bist besessen. Können wir nicht machen. Wir sind so weit mit dir gegangen, Kumpels. Verstehst du, machen wir Scheiß zusammen. Aber das ist zu viel Scheiß. Das geht weit über die Grenze. Machen wir nicht. Wisst ihr, wer es macht? Komisch, wie der Teufel überall Leute hat. Der hatte unter den Priestern diesen Doeg. Und diesen Doeg hat das gehört und gesehen, hat er gepetzt und bringt jetzt die Priester alle um mit seinem eigenen Schwert. Muss man sie reintun. Paulus sagt später: Wisst ihr, Geschwister, seid nicht naiv. Mittendrin in der Gemeinde sitzen sie. Er macht eine Abschiedspredigt und sagt sogar: Wisst ihr, die sitzen schon da. Die warten nur, dass ich gehe, um hier Wirbel zu erzeugen, um euch fertig zu machen, um euch einzugreifen und euch vom Glauben wegzuziehen. Die sitzen schon da. Seht ihr, wie wichtig es ist,
dass wir prüfen und nicht naiv sind. Christen sind nicht naiv. Sollten sie zumindest nicht. Sie sollen immer prüfen. Wir machen Schluss. Das war Kapitel 22. 23, 24 und 25 machen wir nächste Woche. Ihr seid froh, ne? Die Bibel geht schon zu. Hoffentlich habt ihr was Gutes zu essen mitgenommen. Es ist nicht einfach. Ihr müsst für uns beten. Das ist viel Material und wir können ja nicht Sonntag für Sonntag 5 Verse machen. Da müssen wir mindestens 900 Jahre alt werden. Wir freuen uns, dass so viele Gäste da sind. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Und lasst uns beten für diejenigen, denen es schwer geht in den Anfechtungen, die es schwer haben, sich hier mit David zu identifizieren. In diese Wege durch die Wüste, diese Anfechtung. Sie haben schwer zu verstehen, wieso Gott in dem Ganzen sein kann, wenn sie so leiden. Vater, wir bringen dir dieses Problem, was wir haben, und danken dir, dass du uns in David ein Vorbild gegeben hast. Der König David, der sich schleifen lassen hat. Und wir danken dir, dass du nicht nur für Petrus, bevor er gesiebt wurde, gebetet hast, sondern du hast für uns gebetet. Du hast für uns gebetet, für meine Geschwister und für mich. Du betest ohne Unterlass für uns. Und du hast im Voraus gebetet, vorbeugend, für uns, dass wir nicht fallen. Also fallen wir nicht. Hilfe uns in diese Tagen und Wochen und Monate der Wüste. Jesus, und wir sagen, wir freuen uns über diese Stunden in Elim, bei der Oase, wo es kühl und frisch ist, wo es Kokosmilch gibt, wo der Wind weht, wo es frisches Wasser gibt, wo wir auftanken können. Jesus, und wir bitten dich, dass du uns hilfst. Und ich weiß, dass es Menschen gibt, die ganze Sache machen wollen. Und Paulus hat gesagt, all diejenigen, die ganze Sachen machen wollen, werden leiden. Wir bitten dich, dass du uns hilfst. Wir, die wir ganze Sachen mit dir machen wollen, dass wir bereit sind zu leiden. Und ich weiß, dass es viele junge Leute gibt heute, die nicht den breiten Weg gehen wollen, sondern den schmalen Weg. Viele Menschen, nicht jung, jung und alt, die den schmalen, steilen, steinigen Weg gehen wollen und nicht den breiten Weg. Und ich bitte dich, Jesus, dass du diejenigen segnest, die so eine Gesinnung haben, ganze Sache zu machen und nicht eine halbe Sache. Und ich bitte dich auch für diejenigen, die in Anfechtung stehen und wissen nicht, ob sie es aufbringen können. Stellen Sie sich vor, dass es viel zu teuer ist. Es kostet zu viel, ganze Sache zu machen. Jesus, wer sich hingibt, hast du gesagt, der empfängt. Nicht 10-fach, 100-fach. Vater, du bist so gut. Sterben bedeutet Leben. Und Leben in der Fülle. Mach du uns bereit, alle hier, die wir versammelt sind, und unsere Geschwister. Jesus, nicht nur in Hannover, sondern weltweit. Überall, dass wir Christen bereit sind, dir nachzufolgen. Und unsere Ohren verschließen für dieses schmierige Zeug, was oft verkündigt wird heute. Wohlstand, alles glatt. Nimm dir das, was du willst. Am Ende werden wir empfangen von dir. Und zwar nicht ein bisschen, sondern die Krone des Lebens. Wir danken dir dafür, dass wir auch diese Krone auf den Boden werfen werden vor dir. Mit deiner Güte demütigst du uns. Durch deine Güte und Barmherzigkeit, deine Geduld und Großzügigkeit zerbrichst du unser harte Herzen. Wir preisen dich.